Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den Predigttext dürft ihr gerne mit den Folien mitlesen. Es ist der vorgeschlagene Predigttext und der passt ziemlich gut, weil wir ja auch über Gottesdienstgestaltung geredet hatten in der Gemeindeleitung letzten Dienstag, weil wir letzten Mittwoch ein Treffen hatten mit den Menschen, die einen neuen Nachmittagsgottesdienst für unsere Gemeinde konzipieren. Und ausgerechnet da hinein kommt uns jetzt dieser Text, den ich nicht ausgesucht habe, sondern der uns so auf den Weg mitgegeben ist. 1. Korinther, Kapitel 14. Der Apostel schreibt: Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wenn ihr alle in verständlichen Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremder kommt dazu, wird ihn dann nicht alles, was ihr sagt, von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen? Was er bis dahin nie selbst eingestanden hat, wird ihm jetzt plötzlich klar. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen: Gott ist wirklich mitten unter euch. Was bedeutet das nun für euch, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat, andere reden in unbekannten Sprachen und wieder andere übersetzen das Gesprochene für alles. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Ja, heute ist das Leitthema, der rote Faden des Gottesdienstes: Wo wohnt Gott? Wo ist Gott zu finden? Es gab mal eine Artikelserie in einer Berliner Zeitung, im Tagesspiegel, da wurden verschiedene Menschen danach befragt. Wo findest du Gott? Wo begegnet Gott? Die Antwort wird immer danach ausfallen, wen du fragst. Ich bin mir sicher, was Martin Luther geantwortet hätte, damit fange ich mal an. Wir sind ja im Lutherhaus. Er würde sagen: Gott begegnet dir im lebendigen Wort, das ihn bezeugt. Im ausgelegten Bibelwort, das in dein Leben hineinspricht, das dir Orientierung gibt, dass dir die Wahrheit sagt, auch wenn sie ungemütlich ist oder unbequem. Das lebendige Wort von Jesus, das gepredigte Bibelwort, darin begegnet dir Gott. Und, würde er sagen, natürlich auch im heiligen Abendmahl, auf geheimnisvolle Weise, in, mit, unter Brot und Wein, er kann es nur umschreiben, sagt Martin Luther, da verschenkt sich Jesus selber an uns. Und schließlich, heute besonders wichtig, er begegnet uns in der Taufe. Diesem Zeichen hat er eine große Kraft und Bedeutung zugemessen. Er sagt: Wer getauft ist, der ist aufgenommen in die ewige Gemeinde Gottes. Mit dem hat Gott einen ewigen Bund geschlossen, den er nie wieder zurücknimmt. Gott wohnt im Abendmahl, in der Taufe und im lebendigen Wort. Und dann noch eine etwas ausgefallene Ergänzung, die nicht auf den ersten Blick zu finden ist in den Werken Martin Luthers, aber sie steckt in unseren Bekenntnisschriften, in den schmalkaldischen Artikeln. Da sagt er nämlich, Martin Luther sagt: Gott begegnet dir auch im wechselseitigen Austausch und Trost der Brüder und Schwestern. Ist das nicht auch ein schönes Wort? Eine Erwartung, eine Zusage für unsere Gruppen und Kreise, für unsere Hauskreise und Gemeindegruppen: Im wechselseitigen Trost und Zuspruch untereinander, da wohnt Gott, da redet Gott zu dir, da stärkt er dich, ermutigt er dich. Ich habe noch weiter überlegt, was würden die anderen Konfessionen antworten, die nicht nach Martin Luther heißen. Die Katholiken würden wahrscheinlich, ein Katholik, wenn er gut erzogen ist und du ihn nachts aufwächst um 4 Uhr und fragst, wo wohnt Gott, der würde sagen: In der Eucharistie, also im heiligen Abendmahl. Deshalb war ja jetzt gerade das Fronleichnamsfest, weil Katholiken ganz massiv davon ausgehen, Gott ist präsent in diesen Gaben des heiligen Mahles. Orthodoxe, und da sind sie sich ganz ähnlich mit den neueren Pfingstkirchen, würden sofort antworten: Gott wohnt in der Anbetung. Wo sein Volk ihn anbetet, da ist Gott unter ihnen. Darum hat die Pfingstgemeinde in Jena Nord ganz groß über ihrem Altarraum den Spruch aus Psalm 22, Vers 4, Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Manchmal habe ich das schon so richtig gemerkt, dass Gottes Gegenwart da war, Gottes Präsenz, und das ist ganz egal, ob wir alte Lieder, Choräle singen oder neue Lieder, wo Gott ehrlich mit ganzem Herzen angebetet wird, da ist der Heilige Geist unter uns, da wohnt Gott. Und dann schließlich hier dieser Predigttext, der nach meiner Einsicht ihr seine Spitze darin hat, dass in dieser Gemeinde die Erfahrung zu machen ist, Gott ist wirklich mitten unter euch. Und das wünsche ich uns so sehr und habe ich Gott sei Dank auch schon erlebt, dass Menschen hierher kamen und ich hierher kam und gemerkt habe, ja, so ist es. Gott ist wirklich mitten unter uns. Das ist nichts, was wir selber machen können. Da können wir uns noch so anstrengen und noch so tolle und treue Küster sein wie Günther und Monika heute Morgen und so tolle Techniker wie Matthias und Rebecca hinten und so tolle Pfarrer wie der Christoph Rümatzki. Das können wir nicht machen. Danke. Dass Gottes Geist unter uns wohnt, ist Gottes Entscheidung. Der Geist weht, wo er will, sagt Jesus. Aber das bedeutet nicht, dass wir passiv sein müssen, sondern wir können zwei Dinge tun. Wir können Gott begegnen mit einer brennenden Erwartung. Und das gilt nicht nur hier für den Gottesdienst bei uns, auch wenn ihr in die Friedenskirche geht oder in die Stadtkirche oder in die freikirchliche Gemeinde, wo immer ihr hingeht, kommt mit dieser Erwartung. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele, Gott, nach dir. Und so sollen wir in den Gottesdienst gehen, mit dieser Erwartung, Gott begegne du mir, rede zu mir durch ein Wort der Lieder, durch ein Wort der Lesung, wie auch immer, Gott, ich sehne mich nach dir. Diese brennende Sehnsucht ist eine wichtige Voraussetzung, damit Gottes Gegenwart erfahren werden kann. Und dann gibt es auch so Mittel und Wege, die man vorbereiten kann und einschlagen, an die Gott sich gebunden hat. Wenn er sagt, ich wohne im Heiligen Mahl, ich wohne im gepredigten Wort, ja, dann sollten wir es auch tun. Es ist so, wenn du weißt, es wird regnen, dann kannst du die Töpfe hinstellen, damit der Regen hineinfällt. Eigentlich, wenn man genau schaut, ist nicht nur unser Predigttext, sondern diese ganzen umliegenden Kapitel von Kapitel 10 an bis Kapitel 14 eine Beschäftigung mit dem, wie Gott Gottesdienst haben möchte, wie Gottesdienst gefeiert werden kann. In Korinth gab es da einige Entartungen, aber trotzdem hält Gott daran fest an dieser Gemeinde und er hilft ihnen an manchen Stellen zu Korrekturen, wo die nötig sind. Zum Beispiel sagt er in Kapitel 10 durch den Apostel, ihr könnt nicht an unchristlichen Kulten teilnehmen und gleichzeitig mich anbeten, sondern ihr müsst da aussteigen. Ihr müsst euch von den falschen Götzen abwenden, so wie wir es in der Taufe gesagt haben. Wir müssen dem Bösen immer wieder eine Absage erteilen, auch wenn es in unserem Herzen hochkommt. Dem Neid, der Gier, der Rache, der Angst. Wir erteilen dem immer wieder eine Absage. Und wir wenden uns von dem Schlechten ab. Und wenn wir in den Gottesdienst gehen, wollen wir ganz für Gott da sein, mit offenem Herzen. Und alles, was draußen ist, lassen wir draußen. Haus, Auto, andere Menschen, das kümmert uns nicht. Wir sind für Gott da und für unsere Schwestern und Brüder. Im Kapitel 11 geht es dann um Abweisung falscher Streitereien. Wir haben das ja auch schon in der Gemeinde gehabt und der Apostel Paulus sagt, das ist nicht gut, wenn ihr das hochkocht. Gerade in Korinth gab es sowas, Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen. Geschlechterkrieg ist ja gerade in Mode. Das soll unter euch nicht sein. Da soll Friede sein zwischen den Männern und den Frauen. Versöhnt euch miteinander, wenn ihr zum Altar kommt, hat Jesus gesagt. Das habe ich getan, das werde ich auch immer tun. Wenn jemand etwas gegen mich hat, ich gehe auf ihn zu, strecke ihm die Hand aus und sage, lass uns wieder versöhnen. Und so genauso soll das bei euch auch sein. Dann im 11. Kapitel weiter muss sich Paulus auseinandersetzen mit einem Missbrauch des Abendmahls. Er sagt der Gemeinde, Gott kann nicht bei euch wohnen, der Heilige Geist nicht unter euch sein, weil ihr das Abendmahl missbraucht. Und dann kommen zwei wichtige Hinweise, was da falsch läuft. Das eine ist, euer materieller Egoismus. Die einen leben in Saus und Braus und andere unter euch leben in Armut. Das kann nicht sein. Leben teilen bedeutet auch, Geld zu teilen. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis auch für uns als Gemeinde. Wir sollen untereinander teilen, einander helfen, wo Hilfe nötig ist. Und der zweite Punkt ist die Respektlosigkeit vor dem Heiligen. Sie unterscheiden nicht das Abendmahl von gewöhnlichem Essen. Sie halten das Heilige nicht heilig. Sie vergessen, dass sie es mit dem allmächtigen Gott zu tun haben. Das ist die Banalisierung der Selbsterniedrigung Gottes im Abendmahl, dass ich das gewöhnlich nehme. Ich habe das leider auch schon erlebt, dass Leute die Oblate essen, als würden sie Chips vor dem Fernseher essen. Und das darf nicht sein. Und deshalb ist mir persönlich wichtig, ich weiß, das ist in unserer Kirche durchaus kontrovers, dass auch die Kinder erst gut unterwiesen sind, was dieses Abendmahl bedeutet, was das Opfer Jesu am Kreuz für sie bedeutet, dass es sich aktualisiert im Heiligen Mahl. Und deshalb möchte ich auch das Heilige Mahl nur an Menschen austeilen, die schon konfirmiert sind, weil ich es da ganz genau weiß, dass sie diese Unterweisung bekommen haben. Die Respektlosigkeit vor Gottes Heiligkeit war ein Problem der Gemeinde in Korinth. Wir sollen Gott fürchten und lieben, so leitet Martin Luther die Erklärung der 10 Gebote ein. Gott fürchten und lieben. Dann im nächsten Kapitel, und das taucht auch in unserem Predigttext auf, ist davon die Rede, dass der Heilige Geist eingeladen wird durch die Entfaltung der Vielfalt der Gaben. Gottesdienst soll keine Einmannshow sein. Und für mich ist sehr wichtig, dass da zuerst steht, jeder bringt was mit. Und sicher haben die nicht so ein fertiges Programm auf 4 Seiten, wo jedes Wort fertig formuliert war auf Computerausdruck, sondern sie haben es mitgebracht und dann geteilt. Und in diesem Miteinander, in diesem Teilen der Gemeinde, in diesem auch spontanen Gottesdienst wurde Gottes Geist erfahrbar, dass Gott mitten unter euch ist. Und vor allen Dingen soll der Gottesdienst keine Ein-Mann-Show sein, wie er leider in den letzten Jahrhunderten degeneriert ist. Das ist ein Grund, wieso ich immer noch so begeistert am Lutherhaus bin, weil das hier nicht so ist. Es ist unser Programm, dass es keine Ein-Mann-Show ist, sondern dass die Vielfalt der Gaben im Gottesdienst aufleuchtet. In dem Gabenkatalog, den Kapitel 12 aufzählt und dann auch nochmal unser Predigttext, wird deutlich, dass viele der Gaben sich in und um den Gottesdienst artikulieren, so wie das bei uns ist. Gebet für die Kranken, Lehre des Wortes Gottes, überall, wo etwas passiert, was den Geschwistern dient und hilft, da beweist sich Gottes Geist. Und dann macht der Apostel klar, Gottesdienst ist keine Veranstaltung, wo man hingeht, wenn man gerade mal Lust hat. Das war für mich eine der wichtigsten theologischen Entdeckungen in meinem Studium, dass das Wort für Gemeinde, für Kirche, auf Griechisch Ekklesia, kein statischer Begriff ist, also keine Kartei, wo irgendwelche Leute drinstehen, sondern aktualistisch. Ekklesia, das sind die Leute, die zusammengerufen werden. Übrigens genauso wie das Wort Synagoge, Versammlung, zusammenkommen. Ekklesia war die antike Volksversammlung. Wenn eine Polis, eine griechische Stadt, eine Versammlung hatte, dann war Ekklesia. Die wurden alle aus ihren Häusern gerufen und kamen zusammen. Und in diesem Zusammenkommen geschah Ekklesia. Gemeinde ist also dort, wo Menschen zusammenkommen, in der Gegenwart Jesu, im Namen Jesu. Man kann also unmöglich sagen, ich gehöre zur Kirche, ich bin Christ, aber ich gehe nicht in den Gottesdienst. Das ist ein total absurder Satz, so als würde man sagen, ich esse gern Eis, aber ich mag nichts Kaltes. Ich liebe Bücher, aber ich kann nicht lesen. Ich schwimme gern, aber ich gehe nie ins Wasser. Total absurd. Man kann nicht sagen, ich gehöre zur Ekklesia, zum Zusammenkommen, gehe aber nicht hin. Das ist absurd. Im Neuen Testament gab es keine formale Mitgliedschaft. Wer im Gottesdienst ist, der ist die Gemeinde. Die Gottesdienstversammlung ist die Gemeinde. Wer da hingeht, ist Teil der Gemeinde, egal was er für Zettel besitzt. Und wer da nicht hingeht, ist nicht Teil der Gemeinde, auch egal was er für Zettel besitzt. Gemeinde, das sind, sagt der Apostel, 1. Korinther 1, Vers 2, die, die den Herrn Jesus anrufen an allen Orten. Das ist Gemeinde. Dann kommt das große Kapitel über die Liebe. Das ist nicht für romantische Hochzeiten allein reserviert, sondern es ist der Grundton unseres Miteinanders. Und so setzt dann unser Predigttext ein: Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Wo Liebe ist, da wohnt Gott. Und wo Jesus die Herzen berührt, da wird seine Liebe spürbar. Diese Liebe äußert sich, wenn ich meinen Geschwistern diene. Sei es, dass jemand den Laptop repariert, wie Manfred das neulich gemacht hat. Sei es, dass Menschen wie Clemens oder Christian den Nodops bei ihrem Umzug helfen, der letzte Woche war. Sei es, dass jemand regelmäßig gibt für eine Studentin aus unserer Gemeinde, die sonst ihr Studium nicht beenden könnte. Liebe ist der Grundton der Gemeinde. Und außerdem zentral hier in unserem Abschnitt ist die prophetische Rede. Das meint nicht, dass etwas für die Zukunft vorhergesagt wird, nicht das allein, sondern dass ein Bibelwort passend auf unser Leben übersetzt wird, in unsere Lebenssituation hineingedeutet wird. In Korinth gab es wohl mehrere Leute, die solche prophetischen Worte gesagt haben, nicht nur einen Pfarrer, der das gemacht hat. Wenn ihr alle in verständlichen Worten redet und ein Ungläubiger käme dazu, wird ihn das nicht treffen? In verständlichen Worten. Verständlich muss der Gottesdienst sein. Gott schaltet den Verstand nicht aus. Im Gegenteil, Glaube sucht das Verstehen, hat schon Anselm von Canterbury gesagt. Deshalb sollen Gottesdienste in der Sprache von heute stattfinden. Auch Ungläubige, Nichtchristen sollen verstehen können, was da passiert. Merkt ihr, was das für ein wahnsinnig interessantes Kriterium ist? Das Verstehen können der Nichtchristen wird zum Kriterium für die Qualität der Gottesdienste. Das ist ein guter Gottesdienst, den ein Nichtchrist verstehen kann, und das ist ein schlechter Gottesdienst, den ein Nichtchrist nicht verstehen kann, sagt der Apostel Paulus. Wenn ihr in verständlichen Worten redet, dann wird der Ungläubige davon getroffen werden. Dass der Ungläubige sich wohlfühlt, so sollen eure Gottesdienste sein, so dass er es verstehen kann. Darum benutzen wir Texte in verständlichen Übersetzungen. Wir beamern das Vaterunser an. Wir verwenden keine oder wenige lateinische Formeln. Der Predigttext sagt: Gestaltet eure Gottesdienste so, dass auch Außenstehende die Botschaft verstehen können. Sie sollen merken, ich brauche Jesus, ich möchte zu ihm gehören. Jeder hat etwas beizutragen, das ist der letzte Absatz. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen, einige geben weiter, was Gott ihnen gesagt hat, andere reden in unbekannten Sprachen. Auf vielfältige Weise beweist sich der Heilige Geist. Ich fasse zusammen: Eine Atmosphäre der Liebe und gegenseitige Annahme spiegelt Jesus. Wir begegnen Gott mit der Erwartung und dem kindlichen Vertrauen, dass er zu uns redet und uns begegnet, aber auch mit Ehrfurcht und großem Respekt. Wir orientieren uns nicht an den Vorlieben derer, die schon da sind, sondern daran, was die brauchen, die noch kommen sollen. Und wir schaffen Raum für die Beteiligung vieler Menschen am Gottesdienst und erwarten, dass Gott durch sie redet, weil durch die Verschiedenheit der Gaben ein Gesamtkunstwerk entsteht. Der Heilige Geist gab ihnen ins Herz, was Gott ihnen zeigen wollte. So entstand eine Lebendigkeit und Freiheit, in der Gottes Wirken spürbar wird. Vor ungefähr 4 Wochen war ein Professor für Neues Testament aus München hier im Gottesdienst. Am Ausgang sprach ich mit ihm über ein Standardwerk zum neutestamentlichen Gottesdienst, wie im Neuen Testament Gottesdienst gefeiert wird. Ich sagte zu ihm: Ich stelle mir eigentlich die urchristlichen Gottesdienste ungefähr ein bisschen so vor wie unsere Gottesdienste im Lutherhaus. Seine Antwort: Es war wahrscheinlich noch deutlich wilder. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.